Also es geht um die Bundestagswahlen und du hast in den letzten Tagen vor den Wahlen und auch jetzt gestern in der Wahlnacht alles etwas intensiver beobachtet als vielleicht manche andere Leute. Deshalb will ich jetzt mit dir ein bisschen darüber sprechen, wie du die Wahlen einschätzt. Aber vielleicht zunächst mal zu den Ergebnissen. Hast du die gerade präsent, dass einfach nochmal das rekapituliert wird, wie das ausgegangen ist alles?
Ja, gut, also zum einen erstmal schönen guten Abend aus Hamburg, auch wenn das nach einem Wahltag wie gestern alles andere als leicht fällt. Die Wahlergebnisse vom gestrigen Sonntag sprechen Bände und haben, glaube ich, viele von uns alle ratlos zurückgelassen. Und wir haben in dem Zusammenhang eigentlich, sind sich auch noch die ganzen BerichterstatterInnen und Berichterstatter auch noch am Grübeln und am Überlegen, welche Schlüsse daraus zu ziehen sind. Denn alles in allem ist das Ergebnis dann doch relativ ernüchternd. Die Unionsparteien und die SPD haben beim gestrigen Wahlsonntag eine, so kann man es einfach ganz klar nennen, radikale Klatsche eingeholt und sich eigentlich mit einem Ergebnis eigentlich abfinden müssen, das sie jenseits von Gut und Böse katapultiert hat. Die CDU ist beim gestrigen Wahlsonntag auf knapp über 33% gefallen, also hat im Prinzip eigentlich eine Niederlage von knapp 10% eingefahren. Eine Überraschung auch in der CDU und auch in Reihen der CSU, die sich ja in den vergangenen Wochen ja eigentlich damit gerühmt hatte, wie gut vorbereitet und wie gut aufgestellt sie mit ihrer Politik ist, hat sich gestern als glattes Gegenteil erwiesen. Dazu muss gesagt werden, dass es mehr als 1 Million Wählerinnen und Wähler aus dem Unionslager allein zur AfD gewandert sind, die gestern mit einem Ergebnis von rund 12,5% ein fulminantes Ergebnis aus dem Stand heraus eingefahren hat, was für alle ein Schlag in den Kontor war. Um aber jetzt erstmal einen Überblick nochmal ganz konkret einfach nochmal zu geben, nochmal ganz kurz auf die Eingangsfrage zurück. Die Union ist mit um die 33% stark abgeschlagen vom Vergleich zum letzten Ergebnis, wo sie die 40%-Marke überschritten hatte. Die SPD mit rund 20% auch relativ weit von dem abgeschlagen, was sie sich eigentlich ursprünglich erhoffte. Das war ja eigentlich mindestens stabiler Kurs auf die 30%, wenn nicht sogar die 30%-Marke zu knacken. Wir erinnern uns alle, Martin Schulz Anfang des Jahres hat ja den sogenannten Schulz-Hype ausgelöst, mit dem die SPD ja dann auch wirklich dann teilweise auf Augenhöhe mit der Union war. Davon gestern keine Spur mehr. Profitiert haben dann die kleinen Parteien. Das waren die Grünen, die mit knapp 9% dann doch immerhin 1,5%, was ja für so eine kleine Partei recht viel ist, dann doch unerwartet stärker abgeschnitten hat. Die FDP, die mit 10,5% den Wiedereinzug in den Bundestag geschafft hat, nach vier Jahren Abstinenz. Und die Linkspartei, die dann mit 9,2% ist dann, da war ja noch ein langes Ringen gestern Abend, ein langes Bibbern auch in den Reihen der Linken. Schaffen wir es jetzt noch, die Grünen zu holen, schaffen wir es nicht. Dann aber letztlich es noch gelungen ist, die Grünen hinter sich zu lassen, zwar nur knapp, aber sie haben es geschafft. Soweit die eine Seite, die andere Seite aber dann eben schon, wie gesagt, auf das Ausgangsthema, die AfD, die dann gestern mehr oder weniger das Geschehen bestimmt hat. Und mit ihrer Hassrhetorik und mit ihren rassistischen Tiraden, mit denen sie ja auch überhaupt nicht hinter dem Berg gehalten hat, es tatsächlich geschafft hat, aus dem Stand heraus ein solches Ergebnis einzufahren.
Aber eigentlich war das doch nicht so überraschend, denn ich kann mich erinnern, dass im Vorfeld der Wahlen sogar einige Kommentatoren davon ausgegangen sind, dass die AfD bis 16% kriegen können.
Das ist richtig. Allerdings ist natürlich solchen Umfragen natürlich immer nur sehr bedingt auch Vertrauen zu schenken. Das hängt zum einen damit zusammen, dass hier die aktuelle Stimmungslage natürlich ganz maßgeblich auch ist für die Entscheidung der jeweiligen Personengruppen, die befragt wurden. Das ist sicherlich auch ziemlich komplex und das können wir jetzt auch nicht innerhalb von 5 Minuten oder lässt sich innerhalb von 5 Minuten nur schwer abhandeln. Klar, aber auf jeden Fall ist das, dass sicherlich die AfD an sich in den Umfragen zuletzt noch bei um die 8, 9, 10% gesehen wurden. Das war der aktuelle Stimmungstrend. Der andere Punkt, weshalb solche Umfragen auch natürlich auch generell auch mit Vorsicht zu genießen sind, sind eben jene, dass auch bei diesen Befragungen eben auch bei Weitem nicht alle Wähler oder nur ein gewisser Anteil oder Prozentsatz der Befragten eben sich entweder noch unentschlossen gibt oder aber halt schlicht und einfach nicht traut einzuräumen, dass sie AfD wählen oder beabsichtigen, dieser Partei ihre Stimme zu geben. Und genau das macht solche Prognosen natürlich immer in gewisser Weise schwierig. Aber letzter Stand der Dinge war der, dass zwar befürchtet wurde, dass die AfD um die 10%-Marke wohl landen könnte, vielleicht auch noch bei 11%, aber letzter Stand der Dinge war der, dass man das immer noch gehofft hatte, gerade durch die Ausfälle, jetzt jüngst durch Gauland, der ja gestern Abend ja auch dann sich dann auch polternd hingestellt hat und ja auch gleich klar gemacht hat, wie die AfD jetzt beabsichtigt, im neuen Parlament zu agieren. Trotz seiner Ausfälle bezüglich Frau Özkus, die er in Anatolien entsorgen wollte, trotz eines Höckes, der sich über die Erinnerungskultur echauffiert hat, trotz einer Frau von Storch, die den Schießbefehl an der Mauer dann ins an der Grenze ins Gespräch brachte. All das sind Punkte, die offensichtlich die Leute eben nicht davon abgehalten haben, diese Partei so stark zu machen. Und deswegen hatte insbesondere ja auch, war vielleicht auch ein Stück weit Wunschvater des Gedanken an der Stelle, dass genau das dazu führt, dass vielleicht sich doch noch so und so viele Leute davon abgeschreckt fühlen und vielleicht es damit gelingt, die AfD doch noch etwas kleiner zu halten. Mhm. Deswegen war es dann letztlich natürlich doch eine Überraschung, wenngleich auch natürlich es sich abgezeichnet hat, dass die AfD relativ stark ins Parlament einziehen wird.
Die Internetplattform German Foreign Policy hat heute darauf hingewiesen, dass bei allen Umfragen, die so regelmäßig seit 1947 in Deutschland gemacht werden, ungefähr, also zum Stand des Rassismus und des Antisemitismus, ungefähr zwischen 17% und 20% der Bevölkerung über ein festes rassistisches und antisemitisches Weltbild verfügt. Man könnte also sagen, dass der AfD jetzt gelungen ist, also dieses Wählerpotenzial, die über dieses feste rassistische, antisemitische Weltbild verfügt, auch auszuschöpfen.
Das ist ja tatsächlich in erstaunlichem Maße gelungen und ich glaube, du bringst da auch einen ganz wichtigen Punkt mit rein, denn wir konzentrieren und fokussieren uns jetzt ja im Prinzip die ganze Zeit ja jetzt auf die AfD und auf ihre Hasstiraden, dass wir die ablehnen und dass wir da für auch schlicht und ergreifend nur Abscheufe übrig haben können, ist selbstredend. Aber es gibt eben ganz offenbar und vielleicht ja auch die eine oder andere Person, die jetzt gerade zuhört, die vielleicht es eben nicht ganz so eindeutig und zwingend so eindeutig sieht wie wir. Und ja, da muss natürlich genau hingeschaut werden. Was war eigentlich die Motivation, eigentlich die AfD zu wählen? Bei dieser Frage sind wir da. Und das ist genau nämlich das, worauf deine Frage abzielt, nämlich auf die Wählerschaft. Drängt sich natürlich zwangsläufig die Frage natürlich auf, wie ist es denn bestellt um die soziale Gerechtigkeit unseres Landes? Das war ja eines der großen Themen, die ja auch dann auch, gerade auch viele Nichtwähler, es waren rund 1,2 Millionen Nichtwähler, die sich von der AfD haben angesprochen gefühlt haben. Bei denen ist es tatsächlich gelungen, die entsprechend aus der Reserve zu locken, sie anzusprechen. Und da muss natürlich dann die Frage natürlich dann auch beantwortet werden, wie kann man hier tatsächlich eine Politik gestalten, die wirklich auch für alle Perspektiven anbietet. Und zwar wirklich auch ausnahmslos für alle. Um einfach von vornherein auch genau den Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, die genau ja damit auch argumentieren, die sagen, seht her, ihr Deutschen seid viel benachteiligter als Menschen, die aus anderen Ländern kommen und die jetzt hier mit Sozialleistungen überversorgt werden, was horrender Unsinn ist und eine widerliche Neiddebatte auch. Das muss ich an der Stelle, sorry, dass ich so direkt sage, aber es muss einfach so klar benannt werden. Es ist nämlich ein ganz eiskaltes Geschäftsmodell, das die AfD an dieser Stelle fährt, die ganz klar sagt, okay, wir haben da und da und da eine Chance, haben da und da und da eine Möglichkeit, also nutzen wir sie und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wirklich mit 5 Ausrufezeichen dahinter. Und das ist ja diese Strategie, die die AfD ja im Prinzip immer bemüht hat. Immer einen Satz oder eine Äußerung fallen lassen, bei denen sie von vornherein eiskalt einkalkuliert hat, dass das dann doch irgendwo auf fruchtbaren Boden fällt. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist halt eben dann die Tatsache, dass es Wählerinnen und Wähler gab und auch gibt, ja, ganz offenkundig, die das gutieren. Und die soziale Gerechtigkeit ist dabei eben nur ein Thema, denn das muss man bei dieser Beobachtung von den Wählergruppierungen eben auch konstatieren. Es gibt eben auch einen Gutteil der Mittelschicht, also Leuten, die wirklich, denen es gut geht, die sich dafür entschieden haben, AfD zu wählen. Und Begründung ist dann landläufig, das lässt sich natürlich auch hier jetzt nicht nur in einem einzigen Satz, aber so grosso modo, sage ich mal, wenn man jetzt das bewusst holzschnittsartig jetzt formuliert, dann zusammenfassen mit Menschen, die einfach sagen, wir wollten denen da oben es einfach mal zeigen und wollten einfach mal Protest wählen. Das jetzt rational immer auseinanderzunehmen, das rational ist auseinanderzunehmen, ist sicherlich an der Stelle extrem schwierig, bis eigentlich überhaupt nicht möglich, denn diesen Menschen kannst du dann ja auch nicht mehr beikommen, indem du sagst, okay, pass mal auf, wir sorgen auch dafür, dass auch ihr eine Chance habt, bezahlbaren Wohnraum zu finden, wir sorgen auch dafür, dass eure Kinder dann in den Schulen dann auch gleiche Chancen haben wie Kinder aus Ärzte- oder Rechtsanwaltsfamilien. Wir sorgen dafür, dass auch ihr, was sonstige andere Themen anbelangt, auch stärker berücksichtigt werdet. Diesen Menschen, die der Mittelschicht angehören, denen auch der besser situierten Mittelschicht angehören, den kannst du damit ja nicht kommen und setzt da mal was entgegen. Und an dieser Stelle, denke ich, ist es, glaube ich, auch durchaus auch gestern eines klar geworden. Das ist bei aller Ernüchterung gestern Abend doch als eines wenigstens jetzt mal von wirklich als Vorteil anzusehen. Jetzt wissen wir wenigstens mal ganz klar, was Sache ist. Und jetzt wissen wir, in was für einem Land wir eigentlich leben. Und jetzt wissen wir aber auch, was für eine Angriffsfläche wir an dieser Stelle auch haben, die wir auch einfach nutzen müssen, jetzt um einfach ein Zeichen zu setzen. Denn wenn nicht jetzt, heißt es wirklich aufstehen gegen rechts.
Ja, ich meine, die AfD, die macht halt die klassische Sündenbock-Politik. Also sie spricht zwar soziale Probleme an, die objektiv da sind, die anderen Parteien auch nicht ansprechen, weil sie selber am Sozialabbau beteiligt waren, und macht aber dann Minderheiten, Ausländer und andere Einwanderer dafür verantwortlich, dass die Leute halt in den sozialen Schwierigkeiten sind. Früher waren es die Juden, die klassischen Sündenböcke, und heute traut man sich das noch nicht, muss man wahrscheinlich sagen, die Juden wieder zu Sündenböcken zu machen, und man nimmt halt andere Minderheiten. Ja, wobei jetzt in dem Fall Migranten und Einwanderer.
Das ist richtig, wobei ich an der Stelle ergänzen muss, auch der Antisemitismus ist ja nun in sehr, sehr breiten Teilen der Gesellschaft
angekommen.
Auch das ist ein Thema. Das ist
der war immer da.
Der ist noch überhaupt nicht vom Tisch. Auch gerade auch interessant jetzt zu sehen, wie viele Menschen ja auch gerade in diesen Dunstkreis auch jetzt auch an Land ziehen, auch im AfD-Lager. Da gibt es zum Beispiel den ältesten Abgeordneten, der jetzt in den Bundestag einzieht, der ja auch aus seinen Zweifeln gegenüber dem Holocaust und dem Terror und dem Verbrechen des Dritten Reichs aus diesem Zweifel daran ja gar kein Hehl macht. Und das sind diese Leute. Und die Tatsache, dass solche Leute in dieser Partei nicht nur geduldet, sondern auch ganz bewusst auch hier auch eingesetzt werden, um genau diesen braunen Rand auch wirklich einzufangen und auch ihn an sich zu binden, das zeigt ja, mit was für einer Partei wir es an dieser Stelle zu tun haben. Und das Gefährliche an dieser Partei ist eben natürlich, dass sie eben im Gegensatz zu Parteien wie der NPD oder der DVU oder anderen, also wirklich ganz offensichtlich faschistoid auftretenden Parteien, dem Ganzen ein etwas moderateres Gesicht geben. Und das ist das, was diese Partei eben so auch wählbar macht, auch für Menschen, die früher einen weiten Bogen um NPD und DVU gemacht haben.
Ja, aber die dann im großen Teil halt in den großen Parteien waren.
Die dann
von der CSU oder CDU oder von mir aus auch von der SPD dann integriert werden konnten, es jetzt aber nicht mehr sind. Das heißt aber nicht, dass vorher diese Positionen nicht da waren. Die waren dann halt noch woanders integriert.
Ganz genau, richtig. Und genau das ist ja das, was die AfD tatsächlich letztlich auch so gefährlich macht, dass sie nach außen hin diese Fassade wahrt und den Menschen, die einfach mit diesem Igitt-Faktor, der NPD und Co. anhaftet, nichts zu tun haben wollten, dass sie für die jetzt plötzlich wählbar wird, weil sie sagen, Mensch, die sprechen doch Dinge an, eigentlich haben die mich doch die ganze Zeit schon mal immer wieder berührt. Eigentlich stinkt mir das auch. Und das im Prinzip genau, das sind so diese Kommentare, die man gerade aus diesen besser so situierten Kreisen auch hört, bei denen schlicht und einfach auch eines festzustellen ist, das ist dann, sie tarnen sich dann immer gerne als besorgte Bürger, Sorgen sind da, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, nur wenn wir uns ehrlich machen und uns ganz nüchtern mal die Lage anschauen, dann stellen wir bei vielen eines fest. Das ist vor allem eins. Blanker Egoismus. Blank, schlicht und einfach die blanke Tatsache, dass die Bereitschaft, sich auf eine Gesellschaft, auf ein Gesellschaftsbild einzulassen, das offen ist für alle, ganz gleich, woher sie auch immer kommen, genau, ganz gleich, welchem Glauben sie anhängen, wie auch immer, mit denen zu teilen. Und wir müssen das Ganze ja nochmal ein Stück weiterdenken. Letzten Endes wird ja dabei auch komplett außer Acht gelassen, dass die Ursachen, dass Menschen überhaupt aus anderen Ländern hierher kommen müssen, ja komplett ausgeblendet werden. Dass auch dafür ja dieses Land, aber nicht nur Deutschland, auch Frankreich, auch USA, auch einige Staaten, auch das Vereinigte Königreich, viele andere, gerade die ehemaligen Kolonialländer, Frankreich, Großbritannien, Portugal, Niederlande, ja maßgeblich auch profitiert, auch aus dem Elend, aus der Ausbeutung und Unterdrückung, die einfach in vielen Ländern, in eigentlich so gut wie allen Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, jeden Tag, Tag für Tag, Stunde für Stunde stattfindet.
Ja, und die Kriege verursacht haben, da interveniert sind, das Völkerrecht gebrochen haben und so weiter und so fort und praktisch ganze Landstriche in Kriegsgebiete verwandelt haben, wo heute nur noch Armeen und irgendwelche marodierenden Söldner Truppen unterwegs sind, wo man nicht mehr leben kann. Und die Ursache liegt ja in Europa, weil sie sich einfach in die inneren Angelegenheiten dieser Länder eingemischt haben.
Richtig.
Und Waffen exportieren nach wie vor. Ich meine, die Bundesrepublik ist Exportweltmeister auch beim Waffenhandel.
Das ist sicher ein wichtiger Aspekt. Und der andere wichtige Aspekt sei ja verwiesen auch auf die Freihandelsabkommen, die zum Beispiel mit Afrika geschlossen wurde,
genau.
Die dazu beitragen, dass die Kleinunternehmerinnen, Kleinunternehmer, Kleinbäuerinnen, Kleinbauern vor Ort schlicht gar keine Chance haben, sich eine Existenz aufzubauen, weil sie einfach mit Billigimporten
überschwemmt werden.
Reichen Staaten überschwemmt werden, die natürlich so konkurrenzlos günstig und billig sind, dass es vielen Menschen aus des schwarzen Kontinents, sei es vom schwarzen Kontinent, sei es aus Asien, gar nicht möglich ist, sich eine eigene Existenz aufzubauen.
Mhm. Und ich meine, die Mittelklasse, die jetzt zum Teil ist ruiniert worden in der Weltwirtschaftskrise jetzt, in der sogenannten Bankenkrise.
Ja.
Und die Mittelklasse hat halt Angst. Die Angst geht darum, dass er halt weiter absteigen wird. Im Grunde ist das eine ähnliche Situation wie bei den klassischen Nazis in der Weimarer Republik. Da gab es zwar die Arbeiterbewegung, die gibt es heute nicht mehr, die stark war, aber die Mittelklasse gehörte hauptsächlich zu den Wählern und Wählerinnen der NSDAP damals, weil sie halt Angst vorm Abstieg hatte oder bereits abgestiegen war.
Richtig.
Das ist also genau. Eine ganz klassische Situation im Grunde genommen.
Ja,
aber
genau.
Ich meine, du hast gesagt, es ist irrational, dass Leute, die wählen, also die im Grunde ein ähnliches Programm haben, die sind Wirtschaftspartei, die sind auch für die Aufrüstung, die sind auch für den Einsatz vom deutschen Militär und Leute, die wählen und meinen, ihre Situation würde davon besser, aber es ist doch auch genauso irrational, zum Beispiel CDU und SPD zu wählen, die auch weiter die Kriege forcieren, die für Aufrüstung sind, die in diesem Jahr die Große Koalition ein gigantisches Aufrüstungsprogramm verabschiedet hat, wie es in den letzten Jahrzehnten nicht da gewesen ist, die den Sozialabbau vorangetrieben haben, SPD und Grüne. Ich meine, es ist doch auch völlig irrational, die zu wählen, oder nicht?
Es ist, wenn wir jetzt die letzten Jahre Revue passieren lassen und gerade auch jetzt bis zurück auf die Regierungszeit von Gerhard Schröder und Joschka Fischer geführte rot-grüne Bundesregierung zwischen 1998 und 2005 tatsächlich festzustellen. Es ist, ich nenne einfach nur mal drei Stichworte, die eigentlich wirklich tatsächlich dazu geführt haben, dass auch eigentlich genau das, auch was du jetzt gerade sagst, einfach tatsächlich mit einem dicken Fragezeichen versehen muss. Ich sage nur Kriegseinsatz von 1999 am Balkan. Erstmals unter deutscher Beteiligung haben sich Soldaten an einem Militäreinsatz eingebracht und das wohlgemerkt unter einer rot-grünen, nicht unter einer CDU-FDP geführten Bundesregierung. Weiteres Stichwort Agenda 2010. Ich glaube, damit wurde ja letztendlich ja, das war ja im Prinzip das Startsignal überhaupt für die Linkspartei, dass sie einfach das dann letztlich ihr überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, sich tatsächlich als Sprachrohr für all diejenigen darzustellen und auch entsprechend auch mit einzubringen, die sich um die Ängste, Sorgen und Nöte derer bemühen, die tatsächlich in einer extrem schwierigen Situation sind. Und dann natürlich, drittes Stichwort, Rente mit 67. Das sind jetzt nur mal drei Beispiele, die einfach eigentlich deutlich machen, dass dieses Problem, dass es einfach diese Alternative in der politischen Landschaft nicht mehr gibt, tatsächlich haben erstarken lassen. Und da ist natürlich mit der AfD dann eine Partei auf den Plan getreten, die es verstanden hat, vordergründig sich als Kraft zu verkaufen, sich schön gewandt verkauft hat als die Partei der Heimatliebe, als die Partei, die für den Patriotismus, die vor allem aber gegen dieses diffuse und völlig irrationale diese irrationale Angst auch vor Menschen mit muslimischem Glauben gerichtet hatte. Für diese Partei war das quasi genau die Chance, genau in diese Kerbe eben auch einfach reinzuhauen und sie auch wirklich voll und ganz zu ihren Gunsten auszunutzen.
Mhm. Aber jetzt ist ja nun die AfD nicht die Erfinderin des Rassismus oder des Antisemitismus, sondern rassistische Positionen hat nach meinen Beobachten ja noch zum Beispiel auch die CSU vertreten, ganz massiv. Oder wenn ich ein bisschen länger zurückdenke, die weitgehende Abschaffung des Asylrechts, die Vorfälle nach der sogenannten deutschen Wiedervereinigung in Rostock und anderswo, da wurde ja auch von den etablierten, von den Mainstream-Parteien mit der rassistischen Karte gespielt. Und das Thema Rassismus, Sündenbockpolitik wurde damals salonfähig gemacht wieder.
Das ist ganz offenkundig und das ist tatsächlich so, dass gerade in aus den Reihen der großen Volksparteien immer wieder, und das ist jetzt vor allem, du hast die CSU gerade angesprochen, die genau sich mit diesem Argument, wir in Bayern haben das ja alles besser, wir haben das alles geregelt, wir haben alles da im Griff und so weiter und so fort. Und mit dem gestrigen Ergebnis hat sich gerade die CSU eigentlich blamiert bis auf die Knochen. Und richtig ist, ja, genau diese Partei, genau die CSU ist jene, die sich tatsächlich immer wieder versucht hat, genau durch diese Politik, der zufolge, wie Franz Josef Strauß seinerzeit ja immer so schön sagte, rechts neben der CSU darf es keinen Platz mehr geben, genau damit eigentlich versucht hat, mit einzubringen. Und deswegen wird es jetzt auch sehr, sehr spannend werden. Beziehungsweise meine Prognose oder meine Befürchtung ist diese, dass jetzt genau das im konservativen Lager als Signal verstanden wird, wir müssen noch weiter nach rechts rücken, um diese Menschen wieder mehr einzubinden. Ich bin kein Prophet, aber ich einfach die Logik sagt mir und vermutlich auch noch anderen Kolleginnen und Kollegen auch, was auch ich im Gespräch immer wieder so rausgehört habe, dass natürlich für die Rechten, für die konservativen Parteien, das mehr oder weniger jetzt als Aufforderung verstanden wird, dann müssen wir eben noch weiter eben nach rechts rücken. Das Ganze wird jetzt vielleicht noch unter Angela Merkel etwas in Zaum gehalten werden. Merkel versucht ja, sich ganz klar abzugrenzen gegen rechtsextreme, rassistische Bestrebungen, auch gegen Antisemitismus. Das ist für Angela Merkel so gesehen, zumindest ihren Behauptungen und aber auch ihren dem, was sie auch an Signalen gesetzt hat, auch klar zu entnehmen. Aber wir sehen uns ja hier mit zweierlei Themen befasst. Erstens besteht die CDU aus deutlich mehr als nur Angela Merkel, die an der Stelle ja natürlich als Kanzlerin natürlich auch maßgeblich für Fluchtursachen mitverantwortlich ist, weshalb ich auch den Kurs von Merkel auch an dieser Stelle eben auch sehr, 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 sehr kritisch hinterfrage und er muss kritisch hinterfragt werden. Aber das ist ja nur das eine Thema. Es gibt weit über Merkel noch viele andere, die das eben anders sehen, gerade in Reihen der CSU, aber auch in konservativen Kreisen der CDU. Der andere Aspekt, der hier auch festgestellt werden muss, ist aber auch die Tatsache, dass Angela Merkel jetzt noch bis 2021, vielleicht etwas früher, vielleicht etwas länger im Amt ist, wie auch immer, das können wir jetzt alles nicht vorhersehen, das ist auch völlig nebensächlich. Entscheidend ist, dass die Zeit Merkels zum großen Teil vorbei ist. Also sprich, dann solche Leute wie Jens Spahn, der ja durchaus sehr offen auch durch seine Kommentare auch immer wieder zu verstehen gibt, liebe konservative Wählerschaft, wir gutieren euch. Und darauf ist es dann auch ganz schwer, dann auch noch rationale Antworten zu geben. Und da bleibt im Prinzip eigentlich wirklich nur eines, tatsächlich ein klares Signal dagegen zu setzen und wirklich im persönlichen Gespräch mit Menschen, mit denen wir tagtäglich zusammenkommen, immer und immer wieder klar aufmerksam darauf hinweisen, was dieser ganze Rechtsruck, den dieses Land gestern Abend nun mal ganz eindeutig aufs Parkett gelegt hat, um den zumindest mal entsprechend in Grenzen zu halten. Und ganz abschaffen können werden wir es nie. Wir werden es nun mal nicht schaffen, dass wir den Menschen allen sagen, rechte Parteien, schaut in die Geschichtsbücher, schaut an, was das schon bedeutet hat in der Vergangenheit. Da muss einfach ganz klar Flagge gezeigt werden.
Aber von Linken und Parteien und Organisationen oder auch von Gewerkschaften müsste aber, also ist meine Meinung, verstärkt die soziale Frage in den Mittelpunkt gestellt werden. Also den Leuten müsste auch im Alltagsleben geholfen, da müsste auch im Alltagsleben eine Präsenz da sein. Da reicht es eben nicht aus, dann mal eine Demo zu machen am Wochenende und dann Montag wieder gehen alle wieder brav zum Arbeitsamt. Richtig, sondern es muss vor Ort und alltäglich müssen Organisationen oder Parteien da sein, die sich auch darum kümmern, einerseits und andererseits eben auch die politischen Forderungen aufstellen, damit überhaupt kein Raum entsteht für Sündenbock-Politik zum Beispiel.
Das ist genau das bringt es ganz genau der Punkt. Und hier sind auch tatsächlich auch alle auch jetzt an der Stelle auch wirklich aufgefordert, zumindest jene, die sich nachher nicht vorwerfen lassen wollen, eben entsprechend nachher diesen Kampf gegen rechts dann eben entsprechend erst gar nicht angegangen zu haben. Und das ist genau der entscheidende Punkt. Hier muss wirklich, eine Kundgebung ist wichtig, es stellt ein starkes Signal. Aber Kundgebungen alleine sind eben zu wenig, deswegen meinte ich ja vorher auch schon, ja, wir müssen uns einerseits kümmern tatsächlich um Themen wie die soziale Frage, soziale Gerechtigkeit, die wir wirklich tatsächlich nochmal genauer beleuchten müssen, uns wirklich anschauen müssen, wo gibt es da die Chance, diese Leute, die rechts gewählt haben, quasi wirklich wieder zu überzeugen durch eine Politik, die wirklich Chance auch gerade für diejenigen, die eben der unteren Einkommensschicht angehören. Und auf der anderen Seite aber auch klar durchs persönliche Gespräch. Und Kundgebungen sind das eine, das persönliche Gespräch ist erfahrungsgemäß das andere. Aber da müssen eben tatsächlich wirklich, da müssen sich alle angesprochen fühlen. dieses, naja, das soll mal die da oben regeln, das reicht da definitiv nicht aus.
Ja, ist klar. Ich will jetzt noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, den wir noch gar nicht tangiert haben. Und das ist die öffentliche Berichterstattung, die Presse, die Mainstream-Medien. Meine Beobachtung ist, dass für keine Partei, also ich gucke nicht viel Fernsehen, aber ich höre viel Radio, für keine Partei so viel Werbung gemacht wurde und die so oft im Gespräch war wie die AfD. Die sind immer nach einem relativ simplen Schema vorgegangen, die AfD. Die machen irgendeine skandalöse Äußerung und dann berichten alle Medien darüber, über den Schwachsinn, den die von sich gegeben haben, und dann rudern sie zurück und distanzieren sich halb davon und so halb lassen sie es stehen. Aber der Effekt, der dabei rausgekommen ist, war, dass sie einfach eine super Werbung gemacht haben und mit den Medien gespielt haben, und die Medien sind auch genau drauf eingestiegen. Und mir ist dann immer ein bisschen unklar, ob das einfach nur Dummheit ist von vielen Redaktionen oder ob das auch gewollt ist so.
Ich glaube, das ist jetzt natürlich auch hier schwer in einem Satz jetzt zu beantworten. Ich würde in erster Linie aber eigentlich das bei den Medien, bin ja selber auch seit einigen Jahren auch in dem Umfeld auch tätig.
Ich meinte jetzt eher die Mainstream-Medien.
Ja, klar, aber man spricht ja auch mit denen und beobachtet ja auch genau, die beobachtet man ja, beobachte ich ja natürlich auch. Ich glaube, dass da vor allem eins maßgeblich ist. Das ist die Quote. Was bringt Schlagzeilen? Und das wird aufgegriffen. Und das ist genau das, was eben natürlich, wie du völlig zu Recht auch sagst, natürlich müssen die Medien auch hier deutlich wachsamer sein und sich natürlich auch die Redakteurin oder der Redakteur vielleicht fragen, wollen wir daraus jetzt vielleicht so einen großen Skandal machen und der AfD eine Bühne geben, mit dem wir jetzt eben zum 555.000. Mal bestätigt haben, dass Björn Höcke jemand ist, der ganz offenkundig sich mit der historischen Verantwortung Deutschlands nicht so ganz im Klaren ist, der eben natürlich einfach dann einfach mal sich dann anschaut, was hier Gauland oder auch eine Frauke Petri, aber auch Jörg Meuthen zum Besten geben. Die Tatsache, je milder und je freundlicher das rübergebracht wird, umso gefährlicher ist es natürlich, weil es natürlich schon, wie gesagt, eben wählbar wird für die bürgerlichen Schichten. Mhm. Aber klar, eins muss festgehalten werden, die Medien haben hier natürlich auch neben dem politisch Handeln, aber auch neben den Menschen, die im Land leben, also neben uns allen, da haben natürlich die Medien, und ich sage es auch bewusst, wir als Medien, alle Medien, müssen hier tatsächlich mit reingerechnet werden, die Verantwortung, dem zumindest dahingehend die Stirn zu bieten, dass wir uns auch wirklich manchmal die Frage stellen, müssen wir darüber jetzt wirklich wieder berichten und die AfD noch größer machen, als sie jetzt ist, oder aber ignorieren wir sie einfach mal.
Ja, ich meine, die Medien sind wirklich ein zentrales Problem, wenn man sich dann auch international die Situation anguckt. Beispiel Berlusconi in Italien, der sich einfach Fernsehsendern gekauft hat und dann Präsident wurde. Und auch Trump ist ja nun Medienmensch. Da ist er bekannt geworden und bestimmte Medien stehen hinter ihm und er ist Präsident geworden. Richtig. Also es gibt auch Medien, die haben keinerlei Interesse dran, irgendwie aufklärerisch zu wirken oder Bildungsprogramm zu machen oder ähnliches, sondern die machen einfach nur Politik.
Ganz genau, richtig.
Ich danke dir, Tom. Bis zu einer nächsten Sendung, die wir bestimmt mit dir wieder machen, und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Gerne. Euch auch. Entspannten Abend aus Hamburg nach Hannover.
Tschüss, mach's gut. Tschüss.